Wann hast du dich da verliebt?
Ja, ich würde mal sagen, so 12, 13 hat das angefangen. Oder habe ich dann so meine ersten Praktika mal bei der Zeitung.
Gott, ich stelle fest, dass du einiges jünger bist als ich. Das ist einen wunderschönen guten Tag. Ein neuer Tag und ein neuer Podcast und ich habe einen interessanten Gast hier, Julian Backhaus, Unternehmer, Verleger und viele von euch kennen ihn über Social Media, denke ich auch, und über sein Magazin Erfolg. Aber am Ende ist es ja so, wie es oft auch mit sehr engen Freunden, manchmal sogar Familienmitglieder ist, dass man viel weniger von denjenigen weiß, als man eigentlich denkt, ja. Also es gibt ja Menschen, mit denen man seit 20 Jahren jetzt zum Beispiel eng befreundet ist, aber nicht weiß, dass die zum Beispiel vielleicht malen oder wenn sie damit nicht hausieren gehen oder Briefmarken sammeln oder ja, sonst irgendetwas oder vielleicht mal eine andere Karriere gemacht haben. Deshalb ist das immer sehr spannend und dem wollen wir auf den Grund gehen heute, aber auch dem Thema Unternehmertum, Reichtum, Luxus, Neid in Deutschland. Ja, und ist es opportun, darf man, wenn man etwas im Leben erreicht hat, das überhaupt noch zeigen und beziehungsweise was passiert, wenn man es zeigt und so weiter. Also viele interessante Themen. Ich begrüße ganz herzlich Julian Backhaus.
Ich danke dir sehr für deine Einladung, Harald. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Gerne. Mein Lieber, ich fange immer gerne in der Kindheit an, weil die Kindheit eigentlich so immer das ist, was uns umtreibt ein Leben lang. Und wir kommen ja in dieses Leben, nicht wie viele denken, als körperliche Wesen, die eine geistige Erfahrung machen, sondern als geistige Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen und werden eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, wenn wir in dieses Leben kommen, unser Geist ist so groß, unsere Seele, unser Geist, dass man sich also vorstellen würde, man stoppt jetzt einen Elefanten in den Körper einer Maus und da muss es natürlich, ist es schon mal unangenehm per se, dann die Geburt, also stelle ich mir auch irgendwie komisch vor, irgendwie wirst du durch so einen Tunnel gepresst und dann kriegst du eine gescheuert draußen, wenn du ankommst, grelles Licht und erstmal fängst vielleicht noch eine, ja, so ein Klaps auf die Wangen oder ja. Und vielleicht möchte man auch gar nicht, ist man auch schockiert, wenn man da erstmal in dieses grelle Licht schaut, weiß man alles nicht. Auf jeden Fall, wie die Knef gesagt hat, von da an ging es bergab, ja. Dann wird man erzogen im besten Wissen und Gewissen der Eltern, natürlich mit deren Grundsätzen und deren Glaubenssätzen, die wiederum von ihren Altvorderen bekommen haben. Und wenn man nun reflektiert und klug genug ist, dann fängt man irgendwann an nachzudenken, ob das seine eigenen Glaubenssätze sind, ob das auch wirklich, ich sage bewusst, die Projektion ist, die man machen möchte, denn man darf ja jetzt auch nicht die Wahrheit, die Wirklichkeit mit der Projektion verwechseln. Das, was wir als eine Wirklichkeit betrachten, ist ja eine Projektion eben dieser Glaubenssätze. Deshalb hat es auch macht es ganz wenig Sinn, mit unseren Mitmenschen zu diskutieren oder streiten, ob die Ampel rot oder grün ist. Ja, das habe ich schon lange aufgehört. Und die Suche nach der Wahrheit ist genauso unsinnig, weil wenn es die Wahrheit gibt, dann versteckt sie sich nicht und dann muss sie sich auch nicht zeigen, dann ist sie da. Und so, das sind natürlich alle schon mal sehr große Herausforderungen. Also man kann es auch so sagen, man muss erstmal viel Müll wieder wegräumen und sich eigentlich neu sortieren und überlegen, was passt da und was passt da nicht. Und dann stürzt man sich in dieses Leben, in den Kampf des Lebens. Und ich habe mal gesagt, das Leben ist ein Theaterstück. Das Leben ist eigentlich eine Tragödie. Aber wir sollten eine Operette daraus machen, so schön wie möglich und so elegant wie möglich. Dann ist wunderbar. Also das Leben ist ein großes Opernhaus. Und ich denke, dass einiges vorgegeben ist. Es ist vorgegeben, dass wir drin spielen und auch wer mit uns noch in dem Opernhaus auch noch mitspielt. Aber wir können entscheiden, ob wir die Tragödie spielen oder die Operette. Ja? Und das müssen wir selbst entscheiden und ob wir der Star der Oper werden wollen. Also so viel mal zum Anfang. Und deshalb finde ich jetzt mal interessant, von dir zu hören, wie denn deine Kindheit so war, wo du geboren bist und in welchem Umfeld und was du für ein Kind warst. Also eher ein ruhiges, ich war ein ruhiges Kind oder eher ein wildes Kind warst und was du für Träume hattest und was du beruflich werden wolltest.
Witzig, dass du das gerade mit der Geburt angesprochen hast, weil eigentlich war ich gar nicht geplant oder ich war nicht erwartet. Eigentlich wäre mein Zwilling erwartet worden, aber der ist irgendwann auf dem Weg gestorben und dann hat man gedacht, ja okay, traurig und so weiter und bei der Nachuntersuchung hat man dann festgestellt, da ist ja noch einer.
Ach, man wusste nicht, dass es Zwillinge
sind. Man wusste nicht, dass ich da bin, sozusagen, dass es Zwillinge sind. Es wurde nur eins erwartet. Und von daher war das dann sozusagen das Schöne im Übel, so, dass dann doch noch einer kam. Und auch das war dann schwierig. Du hast eben so diesen Geburtskanal und so weiter angesprochen. Ich wollte da nicht raus.
Also siehst du, ich habe einen sechsten Sinn. Ja?
Siehst du?
Ich
bin einen Monat zu spät gekommen, sozusagen. Ich habe mir da sehr viel Zeit gelassen. Und als ich dann gekommen bin, dann ging es auch nicht so richtig voran. Da hatte ich so breite Schultern und da wollte ich da nicht raus und so weiter. Und irgendwann hat man dann gemerkt, oh Gott, der hat ja kaum noch Puls. Der muss da jetzt raus. Und dann haben die mich halt rausgerissen.
Rausgezerrt.
Richtig.
Ja. Und dabei wurde
mir dann auch die Schulter gebrochen, das sieht man heute noch. Mhm. Aber von daher war das so eine durchaus erstmal sehr entspannte und das zieht sich bis heute. Das ist so witzig. Ich bin ein sehr gemütlicher Mensch. Ich lasse mir sehr viel Zeit und dann, so wie heute Morgen zum Beispiel, falle ich dann aus allen Wolken und sage, ich muss jetzt los und zwar ganz schnell. Mhm. Und dann komme ich in den Stress. Also das ist mal so die Vorabbotschaft.
Also lass mich da kurz ein. Also ich denke, du hast jetzt aber keine Zweifel mehr, dass ich hellsichtig bin, ja?
Die hatte ich noch nie, die Zweifel. Ja,
also dass ich jetzt, ich habe mich auch überlegt, wieso während ich geredet habe, habe ich mir überlegt, wieso
warum sagst du jetzt
diese Einführung? Aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich denke, gut, dann ist es jetzt so. Ja. Also bei mir wäre es so, ich sollte gelassen und ruhiger sein, weil nach dem Human Design, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Den Begriff kenne ich nicht.
Das erkläre ich dir nachher gerne. Bin ich ein Projektor und Projektoren, die projizieren etwas von anderen, reflektieren das und sind sehr feingeistige Menschen, sehr eloquent und auch geistig sehr, sehr weit entwickelt und deshalb werden sie auch von vielen nicht verstanden, weil die denken, was redet er jetzt hier wieder? Sind aber nicht so die Arbeiter, die 10 Stunden rennen und powern können, weil dann sind sie völlig ermüdet. Sie brauchen eigentlich Generatoren, die für sie die Arbeit übernehmen, die das besser können. Also Human Design ist 1997 von jemandem erfunden worden. Das ist eine Mischung zwischen Kabbala, Buddhismus, Zen und Astrologie. Und anhand deines Geburtsdatums, es gibt eine App jetzt auch, das finde ich sehr cool. Und anhand deines Geburtsdatums, Geburtszeit und Geburtsort kannst du über dich ganz viel herausfinden, wo deine Stärken sind, wo du nicht so stark besetzt bist, auch im Umfeld mit anderen Menschen, was du lieber lassen solltest, was du machen solltest. Also sehr interessant. Was mir noch auffällt zu deiner Geburt, du hast etwas mit Billy King gemeinsam, ja, also.
Ich dachte bisher immer, dass wir nur gemeinsam haben, dass wir es nicht mögen, wenn uns Menschen anfassen.
Ja, aber Billy King war eigentlich nicht mehr geplant, beziehungsweise das Schwesterchen wurde geboren und der Tierarzt sagte, da ist kein Hund mehr drin. Und die Züchter sagen, das kann nicht sein, da muss einer sein. Nein, sagte er, da ist keiner mehr. Und dann sind sie zu einem anderen, und der hat sie auch Zeit gelassen, und dann sind sie zu einem anderen Tierarzt gefahren und der gesagt, doch, da ist nur einer, dann haben sie ihn geholt und ansonsten wäre das auch dumm gelaufen. Und der hatte auch eigentlich einen schweren Start ins Leben.
Verrückt. Ja,
also das habt ihr gemeinsam. So, nun bist du also
in Bremen geboren. Das sagt auch wieder viel darüber aus, warum das da nicht richtig funktioniert hat, weil in Bremen funktioniert überhaupt nichts. So, und dann bin ich auf mehr oder weniger auf unserem Bauernhof groß geworden. Also unser Bauernhof war in dem Nachbarort und ja, in dem anderen Ort haben wir dann gelebt. Aber ich habe eigentlich den größten Teil, würde ich schon fast sagen, meiner Kindheit eben dort verbracht. Und ich war auch ein ruhiges Kind, aber ein sehr neugieriges Kind.
Erzähl mal von dem Bauernhof, das ist spannend. Also viele wissen heute ja gar nicht mehr, was ein Bauernhof ist oder wie das aussieht. Also denken auch, die Kuh ist lila. Ja, meins gibt auch, ja. Ich hab mal zu einer Dame gesagt, die sich, weil ich erzählt habe, dass ich vom Land komme und die dann sehr arrogant und sehr despektierlich gemeint hat, ach so, Sie kommen vom Land. Das sage ich, ja, und wissen Sie, was das Schöne ist, wenn man vom Land kommt? Sagt sie, nein, das kann ich Ihnen sagen. Man erkennt eine Kuh auf Meilen.
Das stimmt, und auch viele Gewächse. Ne?
Ja, aber also ich das ist immer auch so eine Metapher, die Kuh erkennt. Ja?
Ach so, ja, da war ich jetzt wieder zu naiv. Ja, ja, jetzt
verstehe ich es. Das war eine Retourkutsche. Ja?
Okay.
So, also ein Bauernhof. Erzähl mal von dem größeren Bauernhof. Was hattet ihr für Tiere? Ich hatte ja auch ganz viele Tiere in der Kindheit.
Also das ist ein kleiner Bauernhof gewesen und da gab es ungefähr 5, 6 Rinder und vielleicht so die gleiche Anzahl an Schweinen, 100 Hühner, 20 Gänse, so einen Schäferhund, der auf alles aufpasst und sich ab und zu mal die Neuankömmlinge gönnt. So, gerade die Gänse, die schmeckten immer gut. Dann lag der Hund da mit allen so ganz friedlich und alle sagen, ach guck mal, wie friedlich er da mit allen liegt. Nee, die hat er alle totgebissen. Ja. Oh, da gab es natürlich erstmal Ärger von Opa, ne? Und ja, und auch mit Hausschlachtung, auch da war ich dabei und habe das eben auch gelernt, wie man so ein Tier dann eben um die Ecke bringt und daraus dann Fleisch macht und so weiter. Und Gemüse halt. Also es war auch in erster Linie ein Erzeugerhof für Gemüse. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Von Spargel, Kartoffeln bis Wurzeln und Kohl und die ganze Palette durch.
Man hat sich ja komplett selbst versorgt damals. Und man hat vor allem, das fand ich, man hat ja eine andere Beziehung zu den Tieren. Die Tieren hatten Namen, so ging schon mal los. Also etwas, wenn du etwas selber schlachten musst, das so ist und das hat einen Namen, ist das natürlich anders, wie wenn du das Fleisch einfach so im Supermarkt kaufst und man hat auch nicht so viel Fleisch gegessen und nicht so, also man hatte auch einen anderen Zugang und Umgang und meine Tante hatte auch so viele Hühner, die kannte die aber, was mich fasziniert hat. Okay. Wenn die aus dem Fenster geguckt, wusste sie, welches Huhn welches ist. War das bei euch auch so?
Nein, wenn man ehrlich ist, haben wir diese persönliche Bindung zu den Tieren nicht aufgebaut. Nicht, dass ich das bei jemandem mal gemerkt hätte.
Okay.
Die waren doch eher distanziert zu den Tieren.
Die hatte das gesehen und dann sagte die, bei der stimmt's nicht, die muss morgen weg, da ist was nicht in Ordnung. Ja. Und die Kühe hatten Namen, Rosa, und dann hatte meine Tante eine Magd, nannte man das früher. Das waren Angestellte, aber das waren meist Menschen, die vielleicht ein bisschen... Ja,
schwer jetzt auszudrücken.
Ja, nein, das kann man schon sagen. Geistig nicht auf der Höhe waren und meine Tante war auch der Vormund. Und das war ein großes Glück für die, weil die keine Familie hatten und dann war das ein großes Glück, wenn die auf so einem Hof aufgenommen wurden. Mhm. Die wohnten auch da, die waren Teil der Familie, wurden auch eine Rente einbezahlt, die waren eigentlich, das war eine Lebensversicherung eigentlich. Mhm. Und es war die Anna und die hat dann, ich habe als Kind gesehen, da waren die Katzen, die warteten schon auf die Milch und dann hatte die Kuh dann immer den Melkeimer umgeschmissen. Und die Anna dann geschumpft mit. Also das war, ja, also so ähnlich war das bei euch auch. Und dann gab, ja, schön. Also, und inmitten dieser Tiere ist eine große Bereicherung. Das kann man gar nicht genug sagen, weil auch energetisch und für ein Kind bist du groß geworden.
Ja, genau. Und ich habe dann eben viel mitgeholfen, auch das ganze Gemüse zu ernten und die Kartoffeln. Also wir haben noch Kartoffelhandernte gemacht, also nicht mit großen Rodermaschinen, sondern einfach nur die Dinger aus der Erde geholt und dann sortiert und dann in Säcke gefüllt und nachher dann mit dem Wagen alles abgeholt. Also das war noch so richtig harte Handarbeit, da so ein paar Tonnen Kartoffeln aus der Erde zu ziehen. Und das war aber, glaube ich, auch eine schöne Erfahrung für mich. Also nicht nur das Erzeugen und das Ernten, sondern auch nachher das Verkaufen, weil wir waren auch Marktbeschicker.
Ja, und es ging einem immer gut. Also es ging einem immer gut. Die Tante, ich weiß, meine Tante hat aus den Äpfeln da noch Most gemacht und die Keller waren voll mit eingelegten Gurken, eingelegten Kirschen, alles. Ja. Und es hätte kommen können, was wollte. Also auch den Lockdown ein Jahr lang, man wäre versorgt gewesen. So, irgendwann haben wir begonnen, alles in Dosen zu kaufen und wissen gar nicht, was wir bekommen. Ja. Mit Farbstoffen, mit allem drinnen dran und sind völlig abhängig. Das ist doch, also da kommen wir nachher
dazu. Das ist total schade. Ganz
furchtbar.
Und hast du diese traurige Nachricht gehört, gerade wo wir jetzt über die Einmachgläser reden, dass diese berühmte Einmachglasfirma Weg jetzt pleite ist?
Nein, wirklich.
Schade, oder? Ja, das ist irgendwie, verbindet man da so eine Geschichte mit, ne?
Gut, aber dann haben die irgendwie nicht geschafft, die Kurve zu kriegen. Ich meine, dann muss man, ist immer schwierig, aus der Ferne da eine Analyse zu machen. Aber man muss da natürlich weg von den Gläsern und irgendwas was anderes machen. Ja? Ja. Ich meine, es gibt ja auch mitunter Menschen und auch selbst in der Politik Menschen, die nicht ganz dicht sind. Also vielleicht hätte man da ja auch mal was machen können, wie zum Einmachgummi, damit das bisschen wieder schließt. Ja? Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Das ist jetzt etwas süffisant, weil ich hier wir fangen natürlich sanft an, heute einen Gast habe, der ja auch sehr oft Klartext spricht und sehr viel reflektiert. Gut, was waren deine Kinderträume? Was hattest du eine klare Vorstellung, was du werden wolltest?
Also ich hatte in meiner ganzen Kindheit erstmal die Probierphase. Ich wusste noch nicht, was mich ultimativ interessiert. Ich habe natürlich so im jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, den Bauernhof, den mache ich mal irgendwann weiter und das ist eine tolle Arbeit und so weiter. Ich glaube, da habe ich aber noch nicht so richtig erkannt, dass ich ein sehr kreativer Geist bin und gerne etwas schöpfen möchte. Und
aber man kann im Bauernhof auch sehr kreativ sein.
Ja, vielleicht. Aber ich glaube, es war letztendlich nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe dann als Kind tatsächlich viel ausprobiert, was sehr schnell klar war. Das haben auch schon meine Kindergärtnerinnen gesagt. Der Junge wird mal irgendwann ein Chef. Der wird mal eine Firma gründen oder ähnliches oder mal eine übernehmen, weil der will immer alles leiten. Der will immer irgendwie eine Vision entwickeln und will in irgendeine Richtung gehen. Und deswegen habe ich als Kind viele Kinderfirmen gegründet. Und ich habe eine Bank und eine Zimmerei gegründet und eine Tankstelle und alles Mögliche und habe dann die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft damit eingebunden, so als Mitarbeiter, damit das Ganze auch erfolgreich laufen kann. Und haben dann teilweise auch versucht, damit ein bisschen Geld zu verdienen. Aber dazu muss ich sagen, das stand bei mir immer an vierter oder fünfter Stelle. Also ich wollte nie Geld machen. Mhm. Ich wollte immer etwas machen und etwas erschaffen. Und klar, wenn man da irgendwo ein bisschen Geld bei übrig bleibt, man kann davon leben, schön. Aber da bin ich dann tatsächlich doch eher Künstler wahrscheinlich. Und habe dann aber irgendwann mit 12, 13, würde ich mal sagen, mich in die Medien verliebt. Ich habe so die Zeitschriften und professionelle Fernsehprogramme. Damals gab es Bloomberg Deutschland noch. Ich war ein Riesenfan. Und fand dieses Thema Medien, respektive Wirtschaftsmedien, wahnsinnig spannend.
Wann hast du dich da verliebt?
Ja, ich würde mal sagen, so 12, 13 hat das angefangen. Oder habe ich dann so meine ersten Praktika mal bei der Zeitung.
Gott, ich stelle fest, dass du einiges jünger bist. Das ist furchtbar. Bei mir gab es noch sowas nicht. Da gab es die Tageszeitung und einen Quellekatalog und dann war es aber auch schon gut, ja.
Ja, ich habe das Glück, ich bin ja 86 geboren und bin dann so in den 90ern groß geworden und das war ja eigentlich eine tolle Zeit, da ist viel passiert, ne?
Ja.
Und da merkte man auch noch so diesen heftigen Generationenunterschied. So meine Oma, die kam schon mit damaligen Neuerungen gar nicht mehr so richtig klar. Und ich will ja manchmal gar nicht wissen, wie es den alten Menschen heute so geht in dieser schnelllebigen Zeit, nicht?
Und bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich bin in den 60er geboren, aber meine 65 und meine Großmutter war sehr modern und punk die war damals schon an allen möglichen Neuerungen. Und ich erinnere mich, als der Bauer von Freilandhaltung auf Legebatterie umgestellt hat, gesagt, so eine Schweinerei macht sie nicht mit, sie kauft da nichts mehr. Und als der Gärtner begonnen hat, statt die Wege zu jäten, zu spritzen, hat sie gesagt, das macht sie nicht mit, das ist nicht in Ordnung. Und war in vielerlei Hinsicht sehr, sehr modern und sehr, sehr offen. Aber dann hast du irgendwann hat sich das herauskristallisiert und
ich wollte gerne eigentlich in einem Verlag eine Ausbildung machen. Mhm. Und zwar tatsächlich nicht irgendwie zum Redakteur oder sowas, sondern zum Verlag Kaufmann. Weil ich fand, dieses Wirtschaftliche wollte ich mir erhalten. Das fand ich wahnsinnig spannend.
Was macht ein Verlagskaufmann? Vielleicht mal für die Zuhörer, wenn man das jetzt nicht so weiß.
Ja, ein Verlagskaufmann betreut letztendlich die Titel, macht die Druckereikommunikation, ist sozusagen auch ein bisschen der Kopf für das ganze Redakteurswesen und so weiter. Weil die müssen ja letztendlich auch alle einen wirtschaftlichen Zweck erfüllen. Also letztendlich ist er oder sie diejenige, die das alles im wirtschaftlichen Sektor betreut. Eigentlich macht er alles außer Schreiben.
Okay.
Und ich fand beides spannend. Also ich kann auch sehr gut schreiben. Also damals so Artikel für die Lokalzeitung und heute schreibe ich auch noch gerne Bücher und so weiter. Das macht mir definitiv Spaß und ich kann das auch. Aber ich fand diesen Aspekt, etwas zu erschaffen, die Zügel in der Hand zu halten und in eine Richtung zu marschieren, die fand ich noch ein bisschen spannender. Deswegen wollte ich gerne diese beiden Themen miteinander kombinieren, Wirtschaft und Medien. Mhm. Aber jetzt hatte ich die Herausforderung, ich war ein sehr lustloser Schüler, kein guter. Ich war ein mittelmäßiger Realschüler, eher mit Dreien und Vieren und wurde deswegen nirgends genommen. Die wollten mich nicht ausbilden. Die konnten sich das damals aussuchen, Abiturienten zu nehmen und Co. Und da fiel ich leider durchs Raster und dann musste ich mir irgendwo eine andere kaufmännische Ausbildung suchen. Hat auch erstmal lange Zeit nicht geklappt, weil ich immer so ein bisschen, also schon damals sehr erwachsen rüberkam und alle gesagt haben, boah, sie sind kein Auszubildender. Sie können wir nicht formen und ne, sie spielen da nicht so mit. Deswegen wollten die mich alle nicht haben. Deswegen habe ich mir dann irgendwann ein Herz gefasst und habe halt so ein bisschen meine Schultern hängen lassen und habe beim nächsten Bewerbungsgespräch ganz kleinlaut getan. Und die haben mich dann endlich genommen in so einem Autohaus und habe dann da eben meine Ausbildung gemacht. Habe aber sofort gemerkt, nee, komm, also so angestellt sein und das ist gar nichts für mich. Ich habe mir am Tag 1 einen Gewerbeschein geholt und habe versucht, nebenbei irgendwie was mit Medien zu machen. Und habe dann zwar so ein bisschen aus Stolz diese 3 Jahre durchgezogen, habe ich auch sehr, sehr gut gemacht, habe ich mit 1 bestanden am Schluss, aber habe mir parallel dann schon versucht, eine Medienagentur aufzubauen.
Mir ging es ähnlich. Ich wollte ja alle Frauen zur Prinzessin machen, als ich 6 Jahre alt war. Und ums Geld ging es da ja erstmal auch nicht, ja. Und dann sagte, irgendwann kam ich aus der Realschule und dann sagt meine Tante, ja, du musst jetzt was lernen. Dachte ich, ja, wie, das auch noch.
Ach, du warst auch Realschule, schön.
Und dann kam ich in einem Modehaus unter, weil sie sagte, so, den kenne ich, da gehen wir jetzt hin und druckt so schnell, konnte ich gar nicht gucken, wie ich da eingestellt war. Und habe dann aber auch sehr schnell geschaut, dass ich weiterkomme. Schon als Lehrling durfte ich für 2 Häuser als Springer junge Mode einkaufen und entscheiden. Also an dem.
Ist das ein Einzelhandelskaufmann?
Ja, an dem Abteilungsleiter vorbei, weil es natürlich auch nicht so für gute Laune gesorgt hat immer. Also es wurde ihm dann quasi ein bisschen abgenommen. Ich konnte da entscheiden. Und dann habe ich irgendwann, ich habe so viele kluge Bücher gelesen und irgendwann habe ich dieses Buch gelesen, dass man seine Brücken hinter sich abreißen muss von diesem Feldwebel, der gesagt hat, man muss die Schiffe versenken.
William the Conqueror.
Und damit man nicht, Und dann habe ich meine Schiffe versenkt. Ich habe meine ganzen Zeugnisse, inklusive den Einzelhandelskaufmannzeugnissen, gepackt und habe die alle verbrennt in der Toilette. Und dachte ich so, jetzt sind die Schiffe versenkt, jetzt kannst du nur noch selbstständig bleiben. Das habe ich auch gemacht. Also Wahnsinn. Das war dann eine Entscheidung, die gefallen ist. Ja, ja, super. Und dann warst du im Autohaus und hast begonnen, nebenher ein Gewerbe aufzubauen. Und wie hast du den Sprung jetzt geschafft an dem Punkt, an dem du heute bist oder in das Business oder dass du dann wirklich auch Verleger wurdest und Unternehmer?
Ja, das war dann so eine Reise, weil ich mir natürlich erstmal überlegen musste, wie funktioniert dieses Business eigentlich? Ich kannte ja erstmal keinen und dann habe ich zum Glück jemanden kennengelernt, der aus diesem Bereich kam und der war auch so nett und hat mir da so ein paar Türen aufgemacht, hat mich so ein bisschen informiert, wie das ganze Geschäft funktioniert und hat mir auch die Perspektive gegeben, wenn du dann deine Ausbildung da zu Ende hast und du bist dann hauptberuflich selbstständig, kannst du ja hier bei uns ein bisschen mitarbeiten und dann schreibst du uns eine Rechnung und dann kannst du selbstständig arbeiten. Okay, das fand ich spannend und hab das dann auch gemacht. Das heißt, die ersten 3 Jahre jetzt während der Ausbildung war jetzt nichts Großes. Ich habe vielleicht nebenbei, 2000 Euro verdient oder so. Aber das war schon mal eine gute Perspektive für mich so als Single, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Habe ich mir gedacht, da kannst du schon mal was mit anfangen. Und habe mich dann eben hauptberuflich selbstständig gemacht. Da war ich dann 21 und er hatte sein Wort gehalten. Das heißt, ich konnte dann so als Selbstständiger in diesen kleinen, das war so ein kleiner Regionalverlag, so die Tante-Emma-Zeitung, mit einsteigen und habe dann dort Kunden akquiriert, Geschichten gesucht und all diese Dinge und habe mich dann auch immer ein bisschen mehr herangetraut, wie baut man sowas, wie macht man das, was für Programme benutzt ihr dafür, wie verbreitet ihr das und wie ermittelt ihr eure Preise. Das war ja alles etwas, was ich hätte in einer Ausbildung lernen können zum Verlagskaufmann, habe ich aber nicht. Ich habe mir dann auch das Lehrbuch der Verlagskaufleute gekauft und habe dann nebenbei darin so ein bisschen gearbeitet, was so die Fachbegriffe sind, weil ich wollte natürlich auch nicht irgendwie peinlich berührt sein, wenn ich dann irgendwo mit einer Druckerei oder so spreche und die dann Fachbegriffe nennen und ich dann so, was sagen sie denn da eigentlich? Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Jedenfalls, aber dadurch, dass ich eben so ultra neugierig bin und ich kann mir eigentlich Dinge auch ganz gut merken, gelang mir das gut. Ich konnte auch gut mit den Leuten umgehen, sowohl im Verlag als auch auf der Kundenseite. Und ich hatte dann eben auch so ein bisschen mein schreiberisches Talent konnte ich mit einbringen. Also da waren dann viele Faktoren, die haben sich sehr positiv für mich dargestellt. Und habe dann irgendwann dieses Wissen genommen, da muss ich jetzt überlegen, das war dann nochmal 3 Jahre drauf. Genau, ich war dann 24, hatte ich dann so gefühlt alles beisammen und auch ein bisschen was gespart, damit ich mein erstes eigenes Magazin gründen konnte. Das war das Sachwertmagazin, da konnte ich auf gute Kontakte aus der Agentur zurückgreifen, die ich so aufgebaut habe, also Kunden und Experten und so weiter, mit denen hatte ich aus dem Finanzbereich in meiner Agentur schon zu tun und die habe ich dann alle rübergenommen mit in mein Magazin, habe gesagt, komm, ihr müsst eine Anzeige schalten, wir wollen die erste Auflage finanzieren und Co. und wir brauchen ein paar Texte hier, wer ist von euch Experte, wer kann uns mal ein bisschen was schreiben und ein Interview geben etc. Und dann hatten wir auch durchaus 2-3 große Namen, so in der ersten Ausgabe. Wir haben einen Vertrieb gefunden hier in Berlin, der das dann in die Einzelhandelsgeschäfte bringen kann, etc. Und ja, und so ging das dann los. Das war der erste Schritt.
Was beinhaltet das Magazin? Was stand da drin?
Also im Sachwertmagazin steht bis heute, das ist jetzt unser ältestes Magazin, 12 Jahre alt, Immobilien, Gold und Silber, Grundstücke, auch Rohstoffe, also auch Öl und so weiter. Also solche nachhaltigen, also solche, wie sagt man, physischen Sachwerte.
Okay. Womit man dich aber heute kennt, ist dein Erfolgsmagazin. Genau. Wie kamst du zu einem Erfolgsmagazin?
Zwischendurch kamen noch zwei andere Titel und dann habe ich irgendwann gesagt, mein Gott, genau wie du, habe ich so gerne Sachbücher über Erfolg gelesen. Das waren Biografien, das waren Ratgeber etc. Und ich habe davon immens profitiert. Ich glaube, dass ich sogar viele Fehler nicht gemacht habe, weil ich diese Muster aus den Büchern kannte. Und wenn du dann
Man macht ja keine Fehler.
Ganz genau. Ja, okay. Das ist noch wieder eine moderne Herangehensweise, ja.
Dass du viele Erfahrungen nicht machen musstest, weil du schon...
Das so. Ja, das klingt positiver. Und davon habe ich immens profitiert. Und es gab das Success Magazine seit, ich glaube, gefühlt 40 Jahren in den USA. Mhm. Auf Englisch. Und
in den USA darf man natürlich auch Erfolg haben. Dazu kommen wir nachher auch noch.
Da hast du recht. Da war ich naiv. Ich habe gedacht, das muss jeder Deutsche doch auch wollen.
Nein, und dann wird man ja auch, wenn da jemand Erfolg hat... Dann wird er in der Regel ja auch dafür geliebt und geachtet. Und wenn der den Erfolg zeigt, dann freut man sich und sagt, wow, das hätte ich auch gern. Aber in der Regel auch nicht so mit Neid. Jetzt bei uns ist ja immer so wie ein bisschen wie eine Freundin, eine Prinzessin, sagte, denn der Hochadel ist immer ein bisschen offener. Die juckt auch nicht wirklich so viel. Und die hat gesagt, sagte bei einer politischen Diskussion, sagte, wissen Sie, bei uns ist es ja so, man fliegt nach Paris und kauft Haute Couture oder jetzt den Sportwagen in Italien. So, dann lässt man das erstmal im Schrank oder trägt es in St. Moritz, ja, lässt es aber zu Hause im Schrank, aber zu Hause trägt man oder fährt man das dann erst nach 2-3 Jahren und vorher zeigt man das nicht, ja. Und sagte, das ist etwas, was sich ihr nicht erschließt, aber das erlebt sie immer wieder. Und man scheut sich ja oft, den Erfolg zu zeigen. Da kommen wir aber nachher, wir bleiben bei dem, ich will damit nur sagen, es ist gewagt, wenn man, und man muss immer aufpassen, wenn man natürlich etwas adaptiert aus Amerika, könnte der Schuss auch nach hinten losgehen, aber ist er nicht, was natürlich auch daran liegt, dass du auch nicht scheust, sagen wir mal, sehr direkte Antworten zu geben, wenn irgendwelche Fragen in die Richtung kommen. Das sieht man ja auf Instagram und man damit nichts anfangen kann. Oder sagen wir mal auch teilweise, man kann ja alles fragen, aber wenn dann solche, es gibt ja auch einfach dummfreche Fragen und da verstehst du ja auch sehr, dich sehr gut zu artikulieren, ja, sehr direkt zu artikulieren.
Aber ja, ich hatte mir das gewünscht, dass dieses Erfolgmagazin auf einen positiven Nerv trifft. Und es gibt ja eine Erfolgscommunity in Deutschland, nennen wir sie jetzt einfach mal so. Das sind einerseits die ganzen Leute, die sich beruflich mit dem Thema beschäftigen, die Vortragsredner, Coaches.
Gibt es noch, oder sind die schon alle ausgewandert?
Es gibt noch ein paar. Und diese Leute haben ja auch alle Anhänger. Also ich sag mal, es gab ja so die deutschen Pioniere, das war vielleicht ein Enkelmann oder ein Höller oder ein Löhr oder so, die damals vor 30 Jahren angefangen haben, diese Seminare zu geben, wo noch jeder gesagt hat, um Gottes Willen, was ist denn da auf der Bühne los? Aber ich glaube, immer mehr Leute haben sich dann, auch der Direktvertrieb und Türklinkenverkauf und so weiter, hat das, glaube ich, so ein bisschen mitgefordert. Wir brauchen Motivation und so weiter. Und ich glaube, dadurch ist eben so eine Zielgruppe in Deutschland entstanden. Vielleicht ist die 5 Millionen Menschen groß, könnte ich mir vorstellen, die sich eben aktiv für dieses Thema interessieren. Und Fernsehsendungen über Erfolg, und da gibt es ja auch ein paar Reality-Shows, deine zum Beispiel, wo man gerne zuguckt und sowas liest. Es gibt diese Bücher, es gibt Hühnersuppe für die Seele und so. Und das waren ja alles Millionen-Bestseller. Das heißt, es gab immer schon einen Teil der Bevölkerung, die vielleicht auch so sind wie wir, die sagen, Mensch, ich will vorankommen, ich will was schaffen, ich will mal einen positiven Input haben. Und für diese Leute war das Magazin gemacht. Also von Anfang an nicht für alle Menschen und nicht für jeden Bundesbürger, beziehungsweise Deutschland, Österreich, Schweiz verkaufen wir es ja. Und da hat man tatsächlich ein sehr positives Feedback bekommen. Natürlich, wir sind klein gestartet, aber aus dieser Community ist ein sehr, sehr positives Feedback gekommen. Und das erste Feedback war eigentlich von den Erfolgstrainern selber. Ich nenne jetzt keine Namen, aber sie haben mich durch die Bank alle angerufen und haben gesagt, Backhaus, was machen Sie denn da? Das ist ja eine, das wollte ich auch schon machen. Aber ich habe mich das nie getraut. Und jetzt haben Sie sich das getraut. Gut so.
Also was mich ein bisschen irritiert bei einigen Erfolgstrainern, ist dasselbe wie bei einigen Bankern, ja, dass der Banker kommt und mir erklärt und sagt, er wüsste genau, er hat jetzt den ultimativen Ratschlag, mein Vermögen zu vermehren. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das würde ich jetzt gerne machen, aber ich werde das mit Ihnen nicht machen. Ich mache das mit jemand, der auch das Ganze erfolgreich bewiesen hat. Sag ich, Sie sind jetzt 30 Jahre bei der Bank. Und so wie ich sehe, haben Sie bislang kein größeres Vermögen angehäuft. Also wenn Sie doch wissen, wie man das geht, dann hätten Sie doch vor 30 Jahren 10 Euro vermehren können, das dann wieder vermehren, wieder, dann müssten Sie heute eigentlich schon gar nicht mehr in der Bank arbeiten. Sei es, seien Sie mir nicht böse, aber ich halte Sie für nicht qualifiziert. Ja. Ja, und so geht mir auch mit einigen Erfolgstrainern. Also das ist eher schön, wenn ich immer über den Erfolg rede, aber man manches Mal ist, wenn man den einen oder anderen dann wirklich etwas näher kennenlernt, ist es auch dann ernüchternd. Also
ja.
Das ist dann.
Du hast ja auch schon
Wein predigen und Wasser, Wein predigen und Wasser trinken. Also nicht Wasser predigen und Wein trinken, sondern so rum. Ja, also deshalb. Aber es gibt natürlich auch erfolgreiche Menschen und damals gab es aber auch noch nicht. Gab es ja schon Social Media, aber zumindest noch nicht ausgeprägt in diesem.
Das war noch nicht so stark ausgeprägt. Ja.
Ja. Dann hast du sehr erfolgreich dieses Erfolgsmagazin unter anderem neben vielen anderen Dingen nach vorne gebracht und wir haben uns ja auch kennengelernt bei einem Interview. Für mein Buch Fuck Your Brain, ja.
Im Ritz-Carlton hier.
Ja, ich habe auch schon ein paar kluge Bücher geschrieben.
In der Tat.
Ja, und nun gibt es natürlich Social Media und da bist du auch vertreten. Und da wird inzwischen, ich habe manchmal das Gefühl, also es gibt eine Anzahl von Menschen, die da drauf sind, die entweder so grundfrustriert sind von innen, dass sie alles erstmal kaputt reden müssen, oder es ist einfach ihre Aufgabe, es geilt sie einfach auf, wenn sie alles erstmal kaputt machen können. Und ich muss sagen, bei mir hält es sich also wirklich in Grenzen und bei mir sind auch viele Menschen, die schreiben, sie haben sich das auch wirklich erarbeitet. Aber es gibt natürlich viele Ansätze. Du zeigst ja auch deinen Erfolg sehr offen, was ja auch passt, so wie man ein Magazin rausbringt mit Erfolg. Aber man wird natürlich inzwischen angefeindet, wenn du da im Privatchat durch die Gegend fliegst und das auch noch sehr offen zeigst und dazu stehst und bekommt natürlich unglaublich viel Gegenwind. Und ja, und ich glaube auch, es ist gepaart, es ist auf der einen Seite natürlich auch Neid und es ist auch Missgunst und vielleicht auch Unverständnis. Aber ich frage mich immer, kann man nicht einfach tolerieren, dass Menschen unterschiedlich sind? Und es gibt nun einfach Menschen, die aufgrund ihrer Leistung im Leben, und selbst wenn sie es geerbt haben, ist es auch ihre Sabe, ihre Leistung im Leben, sich mehr erschaffen haben durch Mut zum Risiko, durch harte Arbeit, durch Klugheit, und ja, dürfen sie einfach nicht auch anders leben und auch vielleicht einen anderen Lebensstandard haben und auch einen etwas exklusiveren, ohne dass man sich da gleich drüber aufregen muss und beleidigend werden muss. Und das ist ein großes Thema, wobei wir allerdings auch wieder bei der anfänglichen Einleitung wären der Projektion und der angeblichen Realität, die Menschen vor sich herschieben.
Ich glaube, es ist noch ein übergeordnetes Problem. Die Leute haben ja nicht nur Probleme damit, wenn jemand irgendwie Luxus zeigt oder keine Ahnung was. Die Leute haben damit Probleme, wenn sich jemand sexuell anders orientiert, wenn er Umweltschutz möchte oder wenn er keinen Umweltschutz möchte und wenn er auf dem Land leben möchte oder in der Stadt leben möchte und bla bla bla. Die Leute haben alles zu kritisieren. Ich persönlich glaube, dahinter steckt das Problem mit der Freiheit. Ich glaube, Menschen mögen Freiheit nicht. Ein Großteil der Bevölkerung mag Freiheit nicht, weil es auch wieder mit Verantwortung und Entscheidungen und so weiter zu tun hat. Ich glaube, Menschen möchten, dass etwas geordnet nach einem Schema F läuft. Die ganze Bevölkerung, der ganze Staat, die ganze Wirtschaft. Und wenn dann jemand aus der Reihe tanzt, egal ob das jetzt mit Luxus oder mit irgendwelchen persönlichen Ansichten zu tun hat oder politischen Ansichten oder so, dann spielt das sozusagen gegen deren Konzept, dieser Uniform und Uniformen Gegenwart. Und ich glaube, da können die einfach nicht mit umgehen. Das heißt, es ist so eine gewisse geistige Beschränktheit der Menschen, dass sie mit vielen Dingen, die nicht in ihr Raster passen, einfach nicht umgehen können. Und das müssen sie dann kritisieren. Wie ein Hund vielleicht, der bellt, weil irgendwas gerade hier nicht so läuft, wie er das gerne hätte. Da ist ein Eindringling, dann nimmt sich jemand die Frechheit raus und kommt in die Wohnung oder wie auch immer und fängt an zu bellen. Und sagt, na Moment, du gehörst doch hier eigentlich nicht hin.
Also meine Großmutter sagt immer, die Hunde bellen, doch die Karawane zieht weiter. Ja. Ja, aber ich glaube, es macht ihnen, vielen macht das Angst. Ja, es macht denen Angst und Angst ist natürlich ganz schrecklich. Angst wird ja auch vielerorts gemacht, seit vielen, vielen Jahrhunderten, auch von der katholischen Kirche. Wurde ja sehr viel Angst und mit der Hölle gedroht und clever dann aber auch gleich die Lösung offeriert, dass, indem man ihnen bezahlt, dass man auch freigesprochen wird und damit man mit Ablass, damit man nicht in die Hölle kommt. Und diese Angst ist manifestiert und wenn man natürlich überlegt, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind, wir sind ja alle anders, jeder. Ich meine, Gott hätte sich ja einfacher machen können und alle klonen, aber und auf der einen Seite will man aber, dass alle gleich sind, dann ist das ja schon mal fatal an sich, ja. Und jetzt, wenn du mir das jetzt gerade so gesagt hast, dachte ich mir, ja, mein Gott, da ist ja, bei mir ist ja alles außer Rand und Band, ja. Also, check. Ja. Sexuell, ich ziehe mich an, wie ich will, der ganze Lifestyle, alles ist ja außer Rand und Band, ja. Da ist ja, ja, man, ich glaube, man, das Geheimnis ist, dass man kriegt die Menschen wiederum, zumindest einen Großteil der Menschen, und deshalb mag das vielleicht stimmen, was du gesagt hast, auf seine Seite, wenn man ihnen Träume auch bietet in seinem Leben und sie sehen, okay, das ist eigentlich ein Traum, den ich auch hätte. Und wie man so schön sagt, die Zeit heilt auch viele Wunden. Und je länger man etwas macht, und da kommt der Punkt, die Menschen gewöhnen sich an einen. An mich haben sie sich jetzt gewöhnt, ja. Und ich bin natürlich auch, also Ludwig der 14. hat sich ja auf Münzen prägen lassen und Reiterstandbilder aufstellen lassen und Gemälde machen lassen. Ich habe ja auch ein eigenes Geld in Monopoly. Ich habe Tapeten. Die einen haben Tapeten zu Hause, die andere Möbel, die andere Geschirr, die andere Kleidung. So bin ich bei allen zu Hause. Und ich glaube, dann irgendwann ist man ein Teil der Familie, vielleicht auch das schwarze Schaf, aber trotzdem mag man leiden und dann hat man sich daran gewöhnt. Aber alles Neue ist wie bei Billy, wenn die Rasse ist auch so, wenn der spazieren geht und da ist jetzt plötzlich, da steht irgendwo ein Abfallsack oder etwas, das vorher nicht war, bleibt er stehen und guckt das erstmal ganz entsetzt an.
Korrekt. Du hast es ja vorhin ganz wunderbar gesagt. Wir kommen ja auf die Welt und werden bespielt mit allen möglichen Meinungen und so hat das zu sein und so kann man das nicht machen und bla bla bla. Und das übernehmen die Leute zwangsweise, weil als Kind kannst du dich ja nicht dagegen wehren. Als Erwachsener hast du dann den Job, das alles wieder loszuwerden.
Also ich habe als Kind einfach, ich habe mir die Platte gar nicht, ich habe gedacht, lass die Platte spielen. Ich habe mit 6 Jahren mich ausgeklingt, mache mein eigenes Ding. Und habe, also das hat gar nicht geklappt, mich zu domestizieren. Ich habe die einfach machen lassen, nicht widersprochen und dachte, ja, redet ihr nur, macht nur. Ja. Ich mache schon, was ich will. Ja. Und deshalb ist das eigentlich alles, dieses Domestizieren, alles an mir vorbeigegangen. Der Pfarrer hat in der Kirche geredet und ich habe gar nicht zugehört, was er geredet hat, sondern ich habe umdekoriert, dachte, hier könnte man Kronleuchter hinhängen. Da wäre eigentlich schön, wenn da eine barocke Orgel wäre. Also was hat sich dieser Luther gedacht, hier alles rauszuzerren?
Ja, oh, Gottes Willen, ja.
Und so ist das alles, so ist der Krug, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Also bei mir hat das mit dem Erziehen nicht wirklich funktioniert.
Gut für dich. Aber ich meine, du wüsstest, du bist selber ein sehr erfolgreicher Buchautor, du wirst es ja selber merken, als Autor bekommt man ja oft Zuschriften, die dann sagen, das habe ich gebraucht, was sie da geschrieben haben. Das hat mich berührt. Also man resoniert irgendwie mit den Leuten. Die haben das vielleicht auch schon 20 Mal vorher gehört, aber haben darauf nicht reagiert.
Aber geht einem selbst ja auch so. Man muss ja auch etwas immer wieder lesen, damit es einem wieder einfällt. So, jetzt habe ich jemanden, der hat ein Erfolgsmagazin. Wie wird man erfolgreich? Das ist eine Frage, die ich oft auch gestellt bekomme von jungen Menschen. Haben gesagt, ich möchte gern auch so berühmt und erfolgreich wie Sie werden, aber ich möchte nicht so viel arbeiten, sage ich ja, dann wünsche ich viel Glück. Aber wie definierst du Erfolg? Und wie wird man erfolgreich?
Also Erfolg definieren tut natürlich jeder für sich selbst.
Deshalb frage ich ja dich, wie du es definierst.
Wenn man morgens gerne aufsteht und seiner Leidenschaft folgt und einen das erfüllt, was man da tut, vielleicht auch was dabei erreicht und auch die Zeit dabei vergessen kann und abends glücklich ins Bett fällt. Ich glaube, das ist für mich mal so eine Grundeinstellung für Erfolg. Alles andere ist Sahnehäubchen und ein bisschen Puderzucker auf dem Cappuccino. Aber ich glaube, wenn man sein Leben gerne lebt Und wenn man sich auf den Morgen, auf den morgigen Tag freut, dann ist das Erfolg. Also für mich hat das in erster Linie gar nichts irgendwie mit Geld oder Luxus oder irgend sowas zu tun. Wenn jemand als Fotojournalist durch die Welt reist, am Strand in Thailand schläft und schöne Bilder macht und davon im besten Fall vielleicht sogar leben kann, dann kann der nicht mehr erreichen, meiner Meinung nach. Der würde ja auch nicht glücklich werden, wenn der ein Tesla-Werk gründen würde. Da ganz im Gegenteil. Aber Elon Musk würde wahrscheinlich der Fotojournalist keinen Spaß machen. Der macht lieber eine Fabrik und erfindet ein neues Auto. Deswegen glaube ich, diese Individualität steht da, glaube ich, über allem, wenn man Erfolg definieren will.
Also für mich ist das ein bisschen so, ich habe jetzt gerade auch mal darüber nachgedacht, ich habe zu dem Thema, glaube noch gar nicht so ausgiebig geschrieben. Also es ist heute so, dass ganz viele Menschen sagen, ich möchte, um mehr zu leisten, möchte ich erstmal mehr Geld bekommen. Dann sage ich immer, nee, es ist umgekehrt. Also wenn ich keinen Job hätte, würde ich zu einem Chef von einem Restaurant gehen oder irgendwohin würde sagen, pass auf, ich putze jetzt eine Woche deine Bude hier kostenlos und nach einer Woche entscheidest du, ob du mich einstellst oder nicht. Der würde mich einstellen, bin ich sicher. Nach 4 Wochen hätte ich einen weiteren Angestellten und nach 10 Monaten hätte ich ein Unternehmen, ein Putzunternehmen. Ich glaube, für mich ist Erfolg, also es heißt ja Erfolg, also es muss ja vorher etwas passieren, damit etwas folgen kann. Ja? Und deshalb ist es im Grunde genommen, zum Bauernhof zu kommen, man muss etwas sehen, um es später ernten zu können. Also, und dieses Sehen muss einem Spaß machen. Man muss bereit sein, viele, viele Dinge zu machen, kreative oder auch andere Dinge, Dinge, die auch, und ich bin der Überzeugung, dass nur Menschen auch wirklich Erfolg haben, die auch wiederum ihren Mitmenschen einen Mehrwert bieten, wie immer der aussieht. Und dann wird daraus etwas resultieren. Es resultiert nicht aus allem etwas. Also auch nicht jedes Korn, das man in die Erde bringt, wird etwas. Aber dass man einfach erstmal sagt, so jetzt investiere ich und ich sehe jetzt aus und ich pflege das und dann irgendwann werden Pflanzen daraus und dann schaut man, welche man davon kultiviert und welche nicht.
Das ist ganz interessant, was du sagst, weil du beschreibst ja die Mechanik von Erfolg. Mhm. Aber mich würde tatsächlich auch mal interessieren, wie du Erfolg für dich definierst. Also die Bewertung, also was ist Erfolg, nicht wie funktioniert Erfolg?
Naja, der Erfolg ist eben das, was ich gerade versucht habe zu erklären, dass ich habe, zu mir hat mal ein Politiker gesagt, eigentlich, es ist faszinierend, weil sie arbeiten gegen alle Regeln. Normal sagt man, eine Marke darf nicht zu viele Dinge machen, sonst schadet sie oder sie verbrennt. Aber sie machen alles und mit Erfolg. Und ich habe irgendwann, sag ich, in meinem Garten, habe meinen riesigen Walnussbaum angeschaut und dann, also ich rede auch mit Bäumen und habe den gefragt, habe gesagt, ist das eigentlich förderlich oder schlecht, wenn ich so viele Dinge mache? Manche werden groß, manche werden klein. Schadet es der ganzen Sache an sich und der Barke? Und dann hat der Baum mir geantwortet und gesagt, schau mich an, ich habe große, prächtige Äste und ich habe kleine, verkrüppelte Äste, aber am Ende bin alles ich. Der große, schöne Baum, mache ich mir Gedanken darüber, ob die kleinen Äste stören oder nicht, also sie stören nicht. Und damit hatte ich die Antwort. Der Erfolg ist für mich genau das, dass ich Spaß daran habe, etwas zu machen, Dinge, deshalb mache ich so viel, Bilder, Bücher.
Aber mach doch mal eine Überschrift über Dinge.
Ja, mache ich ja. Also ja. Gemälde, Mode, Häuser.
Eigentlich ist es doch Kunst, oder nicht?
Kunst, ja.
Also für alles?
Für alles, ja. Kunst für alles. Also im Grunde kann man sagen, Kunst, auch die Mode, es ist ja alles Kunst.
Und auch dann, die Aura, die du erschaffst, ist ja Kunst.
Und dann werden einige davon wirklich groß und toll. Also ich habe eine ganz neue Welt kreiert. Also was ich mache, genau, ist den Menschen ja einen Lifestyle vorleben. Und im Grunde bin ich ja die Marke. Genau. Und diese Befriedigung, dass man dann etwas, das fertige Bild sieht oder die Tapeten dann in dem Haus hängen irgendwo, das ist ja ein Erfolg für mich. Das ist ein großer Erfolg. Dass man dafür natürlich ein Geld bekommt, ist eine Notwendigkeit, weil sonst geht das irgendwann nicht mehr weiter. Und wie Oscar Wilde sagte, Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist etwas anderes. Ist aber am Ende der Erfolg einfach, dass man Dinge erschafft, die auch von anderen wahrgenommen werden und nicht nur von anderen wahrgenommen, sondern gutiert werden und honoriert werden. Und dann beginnt eigentlich der Erfolg. Solange das nicht von anderen gutiert, solange das nicht von anderen wahrgenommen und auch nicht honoriert wird, ist es ja, hat man ja das Erfolgserlebnis nicht. Gibt es ja einen Erfolg, ist ja noch eine Einbahnstraße. Ja. Und deshalb gibt es ja so viele erfolglose Künstler auch. Ich meine, ich habe natürlich das große Glück, dass der liebe Gott da, nachdem er mir einige Probleme mit ins Leben geschossen hat, aber auch ein Füllhorn über mich ausgeschüttet hat, ich auf derselben, im selben Maße, wie ich Träumer und Visionär bin, auch Pragmatiker und knallharter Unternehmer bin. Das hat man ja selten, ja. Und im selben Maße, wie ich sehr pompös bin, auch sehr schlicht sein kann. Es gibt kein Mittelmaß bei mir, weil Mittelmaß ist der Tod für alles. Das ist schrecklich. Und das ist, glaube ich, der große
Erfolg. Dieter Bohlen hat witzigerweise das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, die meisten guten Künstler sind keine guten Kaufleute. Und wenn man beides ist, dann kann man richtig viel erreichen.
Ja, und das ist bei mir einfach beides gegeben. Und das ist natürlich auch, ist auch nicht einfach, weil man ständig, es ist natürlich ein ständiger Kampf. Ich mache zum Beispiel aber kein Bild, ich male kein Bild unter dem Hintergrund. Ich male das jetzt so, dass es erfolgreich wird. Das geht nicht. Mhm. Ja? Also das künstlerische Schaffen ist völlig autark und autonom und dann dahinter, das künstlerische Schaffen unterliegt nur der Kunst. Und dann, wenn das fertig ist, beginnt die unternehmerische Geschichte. Wie bringe ich das jetzt, wie vermarkte ich das?
Das ist ganz interessant. Ich habe dazu mal eine Geschichte gelesen. Ich würde mal wissen, wie du das bewertest. Picasso hatte einen Gast zum Mittagessen und sie haben sich bei ihm in der Galerie getroffen, wollten dann zum Restaurant und dann hat Picasso gesagt, warte noch kurz. Und dann hat er einen Pinsel genommen und hat irgendwas so auf die Leinwand geklatscht. Mhm. Und hat nach 10 Minuten gesagt, so, jetzt können wir los. Und er so, was war das jetzt? Und dann hat Picasso angeblich gesagt, $300,000.
Ja, ja, ja. Aber diese 300.000 Euro waren nur in dem Moment möglich. Und dieser Pinselstrich war auch nur in diesem Moment möglich, weil ein paar Sekunden später wäre es ein anderer Pinselstrich gewesen, aber nicht der.
Interessant, ja.
Und das ist das Schöne, wenn dann, es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, das hätte ich auch können, machen können. Und ja, sage ich, ich kann auch Farbe auf ein Bild klecksen, sei dann mach es und, ja, genau. Und verkaufe es. Ja, ich hatte einen jungen Mann hier, einen Handwerker, der hat es sehr cleverer. Der war sehr, sehr viel cleverer. Der hat es erkannt. Der sagte, ich würde auch gern malen und ich glaube, ich könnte es auch. Das Problem ist, ich bin nicht Sie, ich habe keinen Namen und ich interessiere niemanden, deshalb werde ich meine Bilder auch nicht verkaufen. Aber vielleicht könnten Sie die ja unterschreiben, dann können wir die verkaufen, hat er gemeint. Ja. Und der hat das aber begriffen. Also es ist eben nicht nur ein Pinselstrich, der irgendwo drauf ist. Es ist erstmal, wer ihn gemacht hat und die Frage, wie er gemacht wurde. Weil es ist etwas mit Energie. Du schaust das an und die Menschen sehen, also viele sehen an diesem einen Pinselstrich etwas. Sie spüren die Energie, sie spüren etwas. Und andere sehen eben nichts und sagen, das kann ich auch. Ja, aber wie sagt man so schön, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch immer nicht das Gleiche.
Ja. Übrigens, nur noch, um nochmal einzugrätschen. Du hattest ja vorhin 2 Fragen gestellt. Also wie definierst du Erfolg? Und
wie wird man erfolgreich?
Wie wird man erfolgreich? Und das machen wir ja beim Erfolg-Magazin so, wie wir es gerade gemacht haben. Wir fragen Leute wie dich. Wir fragen Leute wie Dieter Bohlen und so weiter. Wir wollen gar nicht die Institution sein. Wir wollen ja nur der Botschafter sein von Menschen, die es wirklich geschafft haben, die seit 30, 40, 50 Jahren irgendwo auf der Bühne stehen, im Mittelpunkt stehen, erfolgreich sind, auch dazwischen immer mal Erfahrungen, wie du es gesagt hast, gesammelt haben. Und daraus können Leute doch viel mehr lernen, als wenn irgend so ein Dahergelaufener sagt, so funktioniert Erfolg. Das ist unser Konzept.
Ja, das verstehe ich schon. Aber andererseits, du bist ja auch erfolgreich. Und deshalb einfach meine Frage in 3, 4 Sätzen, wie, wenn ein junger Mensch auf die Zukunft, wie kann ich erfolgreich werden?
Also ich sage immer, und das hast du eigentlich eben schon perfekt ausgeführt, such dir das richtige Spielfeld, wo du wirklich gut bist, wo du Leidenschaft hast, wo du die Zeit vergisst, wo du Liebe empfindest, weil dann tut dir das nicht weh. Reinhold Messner hat mal zu mir gesagt, wenn sie was tun, was sie lieben, dann gibt ihnen das Energie zurück. Also dann haben sie so ein Energie-Perpetuum mobile. Also das dreht sich einfach und das verschwendet nicht. Und dann brauchst du natürlich die knallharte Entscheidung, für deinen Erfolg einzustehen. So, daran scheitern ja wahrscheinlich 99% der Menschen, dass sie sich zwar etwas vornehmen, aber nicht zu Ende bringen, weil es natürlich auf dem Weg dahin Kritik gibt, Ärger gibt, Gegenwind gibt und so weiter und so fort. Und du brauchst aber natürlich auch den Mut, etwas zu tun, was du vielleicht noch nicht kannst. Weil als Unternehmer insbesondere, wenn du als Unternehmer erfolgreich werden willst, dann begegnen dir ja ganz, ganz viele Situationen, die für dich gänzlich neu sind. Logischerweise, weil hat ja niemand irgendwie im Kindergarten eine Ausbildung zum Unternehmer gemacht. Und da kommen viele Punkte. Und diesen Mut, dabei zu scheitern, wieder anzufangen, wieder zu scheitern, weiterzumachen und sich sozusagen nach vorne zu scheitern, ist ja das, was eben die meisten nicht machen, aufgrund der fehlenden Entscheidung. Wenn ich die nämlich vorher getroffen habe und die unumstößlich ist, dann gibt es keine Diskussion, was du an Weihnachten und Ostern und Pfingsten und so weiter machst, nämlich deinen Traum verfolgen.
Ja, das ist ein Thema, was ich ja auch mache. Ich diskutiere nicht mit mir. Ich sage, wenn ich sage, es wird gemacht, wird es gemacht. Und morgen früh um 5 Uhr aufgestanden, dann stehe ich auf und viele überlegen halt um 5 Uhr und sagen, ach nee, eigentlich kann ich nochmal liegen bleiben. Eigentlich ist das Wort Unternehmer auch ein bisschen verkehrt. Eigentlich müsste es Übernehmer heißen.
Ich habe auch gerade dran gedacht. Übernehmer wäre ein schöner Begriff, ja.
Übernehmer. Also ich hatte mal vor kurzem zu jemandem gesagt, so dann bitte unterschreiben Sie hier. Und dann sagt er, ja wo oben? Und sei natürlich unten. Das heißt ja Unterschrift, nicht Überschrift. Ja. Ja. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts. Es war großartig. Ich danke dir, dass wir wundervolle Einblicke in dein Leben, deine Kindheit, dein Wirken bekommen habe. Ich glaube, wir haben das Thema Erfolg sehr, sehr schön und ja, auch sehr informativ hier behandelt. Und wir könnten noch viel, viel länger reden, aber wir müssen einfach einen weiteren Podcast machen. Ich danke dir erstmal, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ja, und schön, dass du da warst.
Ich dir auch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Eine Produktion von Audiotakes.